Ja, auch ich grüße euch alle recht herzlich. Schön, dass ihr heute da seid, auch online, die ihr dazugeschaltet habt und heute mitten unter uns seid. Ich habe heute ein paar Gedanken für uns vorbereitet. Eigentlich möchte ich hauptsächlich ein bisschen die Familien, die Eltern ermutigen, aber nicht nur, sondern auch uns alle auch mit diesem Thema. Aber ich habe für mich das als eine der wertvollsten Dinge für mich entdeckt, besonders bei der Erziehung von meinen Kindern. Viele Dinge gibt es zu lernen, wenn man Vater oder Mutter wird. Irgendwann waren wir alle mal Kinder, wir wurden sozusagen aus dem Nichts heraus geschaffen. Plötzlich waren wir da, keiner hat uns gefragt, ob wir geboren werden wollen oder nicht. Und da müssen wir mit diesem Leben klarkommen. Und eines Tages, bei dem einen, bei dem es klappt, bei dem nichts klappt, aber plötzlich sind wir auch Schöpfer geworden und haben auch diese kleinen Wesen in unserem Leben und dürfen auch ein bisschen, und ich glaube, das ist eigentlich die Hauptfunktion eigentlich von Vater, Mutter und Kind sein, ist es, dass wir einmal Geschöpfe sind, Geschaffene sind, aber dann, dass wir einmal Schöpfer sind und dann dadurch, dass wir Schöpfe sind, Gottes Herz erfassen und verstehen können. Ja? Aber das ist auf der körperlichen Ebene, aber es gibt auch auf der geistigen Ebene, können wir auch geistige Väter und Mütter werden, können auch geistige Kinder haben, wo wir auch das Gleiche lernen können, nachvollziehen können, was es bedeutet, sich um seine Kinder zu kümmern. Dadurch können wir auch lernen, wie sehr Gott uns Menschen eigentlich liebt. Ich muss ehrlich sagen, mir fiel es immer schwer zu verstehen und zu erfassen, wie sehr Gott mich eigentlich liebt. Ich habe mich so oft selber einfach auch verworfen, einfach mich ungeliebt gefühlt und auch gedacht, jetzt, nachdem ich diesen Fehler oder diese Sünde begangen habe, ist Gott gegen mich. Aber als ich dann selbst Kinder bekommen habe und meine Kinder geliebt habe und gesehen habe, wie ich sie liebe, dann habe ich verstanden, wenn ich als sündhafter Mensch schon so sehr meine Kinder liebe, wie viel mehr liebt Gott dann mich als sündhaften Menschen? Ja? Also viele Dinge kann man aus der Beziehung, aus der Ehe heraus, aus der Verbundenheit mit Kindern, kann man sehr, sehr viele Dinge lernen, auch über die geistige Beziehung zu unserem himmlischen Vater. Und heute möchte ich gerne einen Aspekt betonen, den wir Eltern oder wir Christen oder wir Gemeinde oder wir Menschen generell einfach auch einnehmen sollten. Ich lese vor aus Hebräer 5, Vers 1 bis Vers 4. Denn jeder menschliche Hohenpriester, genau, ihr dürft mit aufschlagen, also ihr könnt eure digitalen Bibeln, Handys rausholen, ist jetzt erlaubt, ja, oder eure, und mitlesen, ja. Hebräer Kapitel 5, ab Vers 1, ab Vers 4, weil das ist so ein Text, der geht nicht sofort ins Ohr rein, der muss man selbst lesen auch. Hier heißt es, denn jeder menschliche Hohepriester wird für seine Mitmenschen eingesetzt. Er hat die Aufgabe, vor Gott für sie einzutreten und Gaben und Opfer für ihre Sünden darzubringen. Und weil er die menschliche Schwäche aus eigener Erfahrung kennt, also der Priester, dieser Hohepriester, der diese Opfer darbringt für die Sünden der Menschen, weil er die menschliche Schwäche aus eigener Erfahrung kennt, kann er nachsichtlich mit denen umgehen, die aus Unwissenheit oder Versehen vom richtigen Wege abgekommen sind. Deshalb muss er nicht nur für ihre, sondern auch für seine eigenen Sünden opfern. Also früher war das so, ich weiß nicht genau, vor wie viel tausend von Jahren, 2000, 3000 Jahren, 3000 Jahren, 4000 Jahren, so ungefähr, dreieinhalb vielleicht, ja so. Da gab es ein Zelt unter dem Volk Israel. Das war ganz am Anfang, ganz an den Anfängen, wo Gott das Volk geformt hatte. Und Gott hatte den Wunsch, ich möchte mitten unter diesem Volk wohnen. Und dann hat er als Mose auf den Berg gestiegen ist, und dort hat Mose eine Vision gehabt von den Dingen, die er im Himmel gesehen hat. Und dann sollte Mose wieder runter und dann sollte er dem ganzen Volk Israel verkündigen, was er dort oben gesehen hat, und die sollten das nachbauen. Also das, was im Himmel zu sehen war, sollte auf der Erde aufgebaut werden. Und dann wurde ein Zelt errichtet und dieses Zelt bestand aus drei Teilen. Also einmal gab es sozusagen den vorderen Teil, dann gab es das sogenannte Heilige und dann gab es da drinnen das Allerheiligste. So eine Dreiteilung war das. Ja? Und in das Allerheiligste, das war ein ganz, ganz, das war kein großes Zimmer, das war ein kleines Zimmer und es war dunkel, es war finster da drinnen und es wurde durch einen Vorhang von dem anderen Raum getrennt und dort in dem Allerheiligsten, wo das Allerwichtigste war sozusagen, Dort war ein Kasten, wurde auch Bundeslade genannt. Und in diesem Kasten gab es ein paar Dinge, die 10 Gebote zum Beispiel waren da drin. Und auf diesem Kasten gab es einen Deckel und da drauf waren so aus Gold Engel mit ausgebreiteten Flügeln sozusagen gegossen, geschmiedet, wie auch immer. Und zu gewissen Zeiten kam Gott sozusagen vom Himmel in Form vom Geist Gottes, kam er dann in diesen dunklen Raum und dann wurde das zugeräuchert und dort durfte dann der Priester, der sozusagen also alle drei Teile durchschreiten musste und dann, nachdem er ein Opfer für sich selbst da gebracht hat, einmal im Jahr, durfte er dort hineingehen und dann dort sozusagen ein Versöhnungsopfer für das ganze Volk Israel erwirken. Das war seine Aufgabe. Also die Aufgabe eines Priesters damals, vor tausenden von Jahren, war es, sozusagen dort hineinzugehen, erstmal eine Opfergabe für sich selbst darzubringen und dann aber eine Opfergabe zu bringen, damit das Volk Israel nicht für ihre Sünden bestraft wird. Das sei nicht die Hauptaufgabe eines Priesters gewesen. Also ich fasse es mal anders zusammen. Die Hauptaufgabe eines Priesters war es, zwischen Gott und den Menschen zu vermitteln. Auch wir haben eine Dreiteilung. Wir haben Körper, laut Bibel, wir haben Körper, wir haben eine Seele und wir haben einen Geist. Ja? Wir haben hier unter uns ein Seelsorgerseminar und in diesem Seelsorgerseminar geht es ganz viel um Körper, um Seele und was tut dem Menschen gut und wie kann man den Menschen helfen und ab wann ist die Seele im Chaos, wann nicht im Chaos, wann muss Ordnung rein und so weiter und so fort. Und dann gibt es noch einen dunklen Raum, über den immer wieder gerätselt wird. Bis heute haben Psychologen Bücher und Bücher und Bücher darüber geschrieben. Und das nennen wir das Unterbewusstsein. Das Verborgene, dieses dunkle Zimmer, genauso auch wie in diesem Tempel, diese Dreiteilung, die eigentlich auch nach dem Ebenbild des Menschen passiert ist, so gibt es auch in uns eine dunkle Kammer, einen Ort. Und die Bibel sagt, wenn ein Mensch zum Glauben gekommen ist, wenn ein Mensch sozusagen seine Sünden Gott bekannt hat und Jesus angenommen hat, dann erfährt der Mensch eine Wiedergeburt. Wiedergeburt bedeutet, dass Gott selber, genauso wie vor tausenden von Jahren, wo er dann in dieses dunkle Zimmer runtergekommen ist, genauso auch bei uns, dass er dann als Geist Gottes in diesen dunklen Ort, da wo der Geist des Menschen ist, dort zieht er hinein und von dort aus wirkt er in den Menschen hinein. Das heißt, jeder Mensch, der zu Jesus gekommen ist und an Jesus geglaubt hat, wird zu einem wandelnden Tempel. Eigentlich ist jeder Mensch ein Tempel, nur die Frage ist, was für ein Geist wohnt in diesem Menschen? In dem anderen wohnt ein sehr egozentrischer, böser Geist. In dem anderen wohnt der Heilige Geist, der Geist Gottes, der den Menschen von innen heraus verändert. Und genauso auch, wie es die Aufgabe des Hohenpriesters war, von außen nach innen zu gehen, um dort mit Gott Gemeinschaft zu haben und dann wieder rauszukommen, genau ist auch unsere Aufgabe, die Aufgabe unserer Seele ist es auch, dann von außen nach innen hineinzugehen, in das verborgene Kämmerlein, das innen drin ist, dieses Zimmer, dieser dunkle Ort, um dort mit dem lebendigen Gott Gemeinschaft zu haben. Das ist die Aufgabe eines Hohenpriesters, aber das ist nicht nur die Aufgabe eines Hohenpriesters, sondern das ist auch unsere Aufgabe. Und hier heißt es dann, also damals, das war die Aufgabe des Hohenpriesters, und weil er die menschlichen Schwächen aus eigener Erfahrung kennt, das ist wichtig, wir kennen unsere eigene Schwäche aus eigener Erfahrung, weil wir selber Hilfe brauchen von dem lebendigen Gott, wissen wir auch, wie wir für andere Menschen zu beten haben. Wenn ich jemanden sehe, dass jemand geschlagen wird und es den Menschen wehtut und ich selbst schon mal in meinem Leben erlebt habe, dann weiß ich ganz intensiv, wie ich für diese Menschen zu beten habe. Wenn ich Böses erlebt habe, wenn ich Schwierigkeiten habe, wenn ich in Krankheiten bin und Heilung brauche, dann weiß ich, wie ich für diese Menschen Fürbitte leisten kann. Allerdings, das kennen wir ja auch aus uns heraus, wir sind Menschen, wir sind schwach. Ja? Immer wieder kommen wir zu kurz, besonders wenn es darum geht, mit Gott Gemeinschaft zu haben oder mit Gott ins Gebet zu gehen, merken wir, dass uns alles und viele Dinge plötzlich fortreißen und wegziehen und wir diese wahre und wichtige Funktion bei uns nicht erfüllen können. Guck mal, was hier der Priester macht. Und weil er die menschlichen Schwäche aus eigener Erfahrung kennt, kann er nachsichtig mit denen umgehen, die aus Unwissenheit oder Versehen vom richtigen Wege abgekommen sind. Das heißt, der Hohenpriester geht hinein. Da ist das Volk Israel, keine Ahnung, 1 Million Leute oder was weiß ich, mehr oder weniger, ich habe es nicht durchgezählt. Die waren da und der Hohenpriester geht hinein. Und das Volk Israel, ja, ihr Segen hängt von dem Dienst von diesem Menschen ab. Wenn er dort hineingeht und diesen Segen erwirkt hat, diese Versöhnung, diese Vergebung erwirkt hat, ja, für die Sünden, die dieser Mensch hier, der gerade hier steht oder der gerade lebt und der unwissentlich gerade irgendeine schlimme Tat begangen hat oder gesündigt hat oder aus Versehen irgendetwas. Und der fragt sich plötzlich, boah, eigentlich müsste Karma mich treffen. Eigentlich müsste mir was Schlimmes passieren, aber warum passiert mir nichts? Und er kriegt das nicht mal mit, weil es dort einen Hohenpriester gegeben hat, der Fürbitte geleistet hat für die Unwissenheit der Menschen, für die versehentlichen Sünden der Menschen. Und das kann er tun, dieser Hohenpriester, weil er selbst seine eigenen Schwachheiten kennt. Also das ist unsere Aufgabe eigentlich, denn wir lesen in 1. Petrus 9, hier heißt es, ihr aber seid das erwählte Volk, das Haus des Königs, die Priesterschaft, das heilige Volk, das Gott selbst gehört. Er hat euch aus der Dunkelheit in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr seine machtvollen Taten verkündigt. Oder Offenbarung, hier heißt es, ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden gereinigt hat. Ihm, der uns zu seinem Königsvolk gemacht hat, zu Priestern für seinen Gott und Vater. Ihm sei Ehre und Macht für immer und Ewigkeit. Amen. Gott hat nicht nur damals einen hohen Priester auserwählt, sondern im Neuen Testament, durch das, was Jesus getan hat, hat er uns alle als Volk Gottes zu Priestern gemacht. Und das ist unsere Hauptaufgabe eigentlich, die wir haben, dass wir Fürbitte leisten für die Menschen in dieser Welt, für die Menschen in unserer Umgebung, für unsere Familien, für unsere Frauen, für unsere Kinder, für unsere Ehemänner, für unsere Arbeitskollegen, für unsere Feinde, für unsere Freunde, für die Ukraine, für Deutschland, für Putin, für Donald Trump und wie sie auch alle heißen, diese Menschen, die wir so oft verurteilen, verdammen, für ihre unwissentlich begangenen Sünden. Für ihre Vergehen. Dazu hat Gott uns berufen. Er hat uns nicht auf den Richterstuhl gesetzt, sondern er bringt uns auf die Knie für die Menschen, die verloren sind, auf die Knie für die Menschen, die leiden sind, weil wir selbst wissen, wie es ist zu leiden. Und das ist unsere Aufgabe, Fürbitte zu leisten für diese Menschen. Jesus selbst ist zu diesem Hohenpriester geworden. Es heißt dann hier in Hebräer 7, heißt es, früher gab es viele Hohepriester, denn wenn einer starb, musste ein anderer seinen Platz einnehmen. Jesus aber bleibt in Ewigkeit. Sein Priestertum wird nie enden. Deshalb kann er auch alle, die durch ihn zu Gott kommen, vollkommen retten, weil er immer lebt, um sich für sie einzusetzen. Das heißt, Jesus ist nicht nur hier auf die Erde gekommen als Sohn Gottes und für meine Sünden als Hohepriester gestorben, indem er sein eigenes Opfer, sich selbst als Opfer dargebracht hat, sondern er ist jetzt in der Ewigkeit zu Rechten des Vaters und setzt sich immer noch dort für die Menschen ein. Das ist der Dienst, den er ausübt, unser Vorbild. Vers 26, da heißt es, ein solcher Hohepriester war auch für uns notwendig, einer, der vollkommen heilig und ohne Sünde ist, an dem Gott nichts auszusetzen hat. Einer, der sich grundsätzlich von uns sündigen Menschen unterscheidet und den höchsten Ehrenplatz über allen Himmeln erhalten hat. Er muss sich Tag für Tag Opfer darbringen für sich selbst, wie die Hohenpriester vor ihm. Er muss auch nicht zuerst für die eigenen Sünden und dann für die des ganzen Volkes opfern. Nein, er hat das ein für alle Mal getan, als er sich selbst zum Opfer brachte. Jesus selbst machte sich zum Opfer. Jesus, Gott selbst in seinem Sohn, machte sich selbst zum ewigen, vollkommenen Opfer, damit Jesus dort bei dem Vater, bei Gott ist und sich für uns einsetzt, für uns Fürbitte leistet. Wenn wir Römer 8, Vers 34 lesen, hier heißt es, wer wird es wagen, diese Auserwählten Gottes anzuklagen? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Wer kann sie verurteilen? Christus, also Jesus, ist doch für sie gestorben. Ja, noch mehr, er ist auferweckt und sitzt an Gottes rechter Seite und tritt dort für uns ein. Er tritt dort für uns ein. Das heißt, hier ist eigentlich ein Anwaltsbild gegeben. Das heißt, Jesus ist unser Anwalt. Er ist nicht nur unser Hohepriester, sondern er ist unser Anwalt. Das heißt, jedes Mal, wenn das Gesetz kommt, wenn der Gegenspieler ankommt und sagt, guck mal, dein Kind oder dieser Mensch, der hat so und so gesündigt, du musst ihn jetzt bestrafen. Der hat den Tod verdient. Dann steht Jesus daneben dran und sagt, ich habe für seine Schuld bezahlt. Hier sind die Nägelmale, die Wunden in meinen Händen. Hier ist der Beweis dafür, dass ich für ihn bezahlt habe. Also Jesus leistet bis heute noch dort Fürsprache und setzt sich für uns Menschen ein und wendet so manch ein Übel, so manch ein schlechtes Geschick über uns in unser Leben ab. Er verteidigt uns bis heute hin. Ich war letztens vor kurzem mit meinem Freund bei einem Ereignis, welches nicht so schön ist. Es war eine Scheidung, also nicht von ihm aus gewollt, sondern seine Frau wollte sich oder will sich von ihm scheiden lassen oder hat sich scheiden lassen. Und er hat mich dann auch gebeten, ob ich mit dabei sein kann, weil ihn das emotional auch mitnimmt. Ich habe das mit ihm auch abgesprochen, ob ich das heute erzählen darf, diese Geschichte. Und als ich dann mit ihm dabei war, waren wir bei dem Amtsgericht. Ja, da wurden wir kontrolliert, dies und jenes und so weiter, mussten wir durch. Und ich war ein bisschen spät und er war schon drinnen sozusagen dort mit seiner noch Frau zu dem Moment. Und dann kamen sie heraus. Und dann gab es uns als Freunde, die ihn unterstützt haben. Und dann gab es sie und ihren Freund, die dann da zusammen waren. Und dann haben wir uns so ein bisschen unterhalten. Und er hat so einen leichten Grinser, Schüttler gehabt und so weiter und so fort. Und da haben wir gefragt, was war los? Und das war nämlich so, sie waren immer noch nicht geschieden. Ja, also weil dort ein paar Dokumente gefehlt haben, ja, konnte man die Scheidung rechtlich nicht vollziehen. Und das Problem lag einfach an den Anwälten. So, hey, ich habe gefragt, hätte das nicht ohne Anwälte machen können? Dann hat er gesagt, nein, wenn du dich scheiden lässt, ist ein Anwalt Pflicht. Ohne Anwalt kannst du dich nicht scheiden lassen. Du kannst nicht einfach hingehen, irgendwas unterschreiben und fertig. Sondern wenn du dich scheiden lässt, musst du unbedingt einen Anwalt haben. Ja, und das Problem war aber, sie hatte einen teuren Anwalt, aber dafür einen sauschlechten Anwalt. Der wusste nicht mal genau, wie sie heißt oder wann sie geboren wurde. Er hatte sie darauf vorbereiten müssen, alle Unterlagen zu haben, damit es in diesem Moment funktioniert. Er dagegen hatte eine Frau als Anwältin, die einen Namen hatte und sie war bekannt unter den Gerichten dort, dass wenn sie irgendwas macht, dass es 100% sein wird. Sie ist immer top vorbereitet. Der Kerl dagegen, das war ein Schussel. Man sagte, der redet nur zu viel. Man hat sogar gesagt, wenn er seinen Mund aufmacht und man wird ihn reden hören, wirst du gleich wissen, wo du dran bist. Das war der Ruf. Die haben einen Ruf untereinander, diese Anwälte. Und genauso auch in unserem Leben. Wenn es um Gott geht, um eines Tages Gott zu begegnen, wenn wir eines Tages vor ihm stehen werden, wenn wir sterben werden und vor ihm stehen werden, brauchen wir unbedingt einen Anwalt. Es wird eine Pflicht sein, diesen Anwalt zu haben. Und die Frage ist, was für einen Anwalt wirst du haben? Wirst du einen Anwalt haben wie den Anwalt von der Ehefrau, die dann sozusagen nicht vernünftig vorbereitet worden ist und dann im richtigen Moment Dinge nicht geklappt haben, wie sie klappen sollten? Oder wirst du einen Anwalt haben, der so einen Namen hat, der ist so gefürchtet, dieser Anwalt, dass wenn er schon da auftaucht, die wissen ganz genau, der Prozess ist vorbei, er hat schon gewonnen. Der Richter hat keine Chance gegen den. Und genau dieser Anwalt, dieser Fürsprecher, dieser Hohenpriester ist Jesus für uns geworden. Und die Frage wird eines Tages sein, hast du diesen Anwalt in deinem Leben? Hast du ihn jetzt schon in deinem Leben? Der dich freispricht, der ganz genau weiß, wie er dich aus jeder Situation raushauen kann. Aus jeder schlechten Situation. Hast du diesen Anwalt in deinem Leben? Und Gott sagt, dass jeder Mensch, der an Jesus glaubt, jeder Mensch, der Jesus in sein Leben einlädt, er kann diesen Anwalt in seinem Leben haben. Und dann spielt es keine Rolle, was du getan hast, weil wir haben einen sehr besonderen Anwalt. Weil dieser Anwalt hat so viel Anteilnahme und Mitgefühl an uns, dass er selber sogar für die Sünden bezahlt. Das wäre genauso, wenn ich zu schnell fahre und plötzlich hält mich ein Polizist an und der Polizist ist voller Liebe für mich, der liebt mich, der kennt mich, wir sind Bekannte, wir sind Freunde, der kennt mich. Und dann sagt aber der Polizist zu mir, tut mir leid, Michael, das Gesetz fordert, du hast hier das Gesetz gebrochen, du musst dafür bezahlen. Sagt, aber ich habe kein Geld, ich habe keine 10.000 Euro, um das zu bezahlen. Wenn ich das bezahle, ist meine Familie, wir müssen betteln gehen. Und dann guckt mich der Polizist an und sagt, es gibt keinen Weg, das Gesetz muss erfüllt werden. Dann sagt er, warte mal, ich habe eine Lösung. weißt du was, ich werde dir die 10.000 Euro geben. Ich werde mit meinem Leben für dich bezahlen, damit du frei bist von dieser Schuld. Das ist dieser Jesus, das ist dieser Hohenpriester, der für uns Menschen sein Leben gelassen hat. Und die Frage und die wichtigste Frage, die Gott haben wird, hast du diesen Anwalt in deinem Leben, der dich freispricht von der Sünde, der für dich bezahlt von dem, was du verbockt hast. Und wir haben so einiges verbockt in unserem Leben. Wir müssen nur in unsere Beziehung schauen, müssen nur in unsere Ehen schauen, müssen nur in unsere Arbeitssituation schauen. Wir werden erkennen, wie egoistisch, wie sündhaft wir sind und dass wir unbedingt eines Tages einen Anwalt brauchen werden. Gott lädt ein, er lädt dich ein, heute diesen Anwalt in dein Leben hinein einzuladen. Lass einfach, ganz einfach vor Gott kommen. Du kannst ganz einfach Gott deine Sünden bekennen. Du, ich habe das getan, ich habe das getan. Ich habe das heute oder gestern Nacht habe ich es noch getan. Herr, ich habe wieder hier und hier und hier versagt. Aber ich danke dir, dass du mein Anwalt bist. Ich danke dir, dass du für mich bezahlt hast. Und ich danke dir, dass du mich unbedingt aus der Situation heraushauen wirst. Denn du bist gut und du liebst mich. Hast du diesen Anwalt in deinem Leben? Wenn nicht, dann lade diesen Jesus in dein Leben ein. Öffne dein Herz ihm gegenüber. Bitte ihn in dein Leben, dein verborgenes Leben hinein. Und du wirst sehen, wie er dich freispricht. Du wirst ein Gefühl haben von einer Schuld, die dir abgenommen wird. Du wirst plötzlich aufatmen können, weil dein Gewissen eigentlich nicht mehr belastet ist, sondern frei ist. Durch die Gnade Gottes. Durch das, was Jesus, unser Anwalt und Hohepriester, für uns getan hat. Und dazu möchte ich auch uns heute einladen, wir Eltern sind. Ich möchte euch Eltern ermutigen, ich möchte euch so ermutigen. Setzt nicht einfach nur Vertrauen auf eure Fähigkeit, Kinder zu erziehen ein. Ich habe selbst 5 Kinder. Ich weiß nun ganz genau, wir haben eine Situation in Finnland gehabt, da waren wir noch frisch. Und bei einem Kind merkt man das nicht so, weil wenn du 2 Kinder hast und die sich anfangen zu prügeln, dann merkst du es. Wenn du 3 Kinder hast und dann geht richtig die Post ab, wenn sie plötzlich da und dies und jenes und dann. Und irgendwie manchmal haben wir das Gefühl gehabt, irgendwie hat sich was zu Hause verändert. Plötzlich waren die Kinder so super egoistisch. Mein Spielzeug, meine Süßigkeit, Batsch. Ne? So. Und wir sind nur mit herlaufen. Du gehst gerade aus dem Zimmer raus und dann plötzlich hast du schon wieder Geschrei. Und dann kommst du rein, bist am Meckern, da und so weiter und so fort. Ja, und dann gehst du wieder raus, zack, und denkst, boah, was machst du jetzt? Und dann nicht dann bestrafen, dies und jenes und so weiter und so fort. Und 5 Minuten später geht die gleiche Geschichte weiter. Und denkst du, hey, was ist los? Und dann liegen wir im Bett zusammen und grübeln unsere Kinder, irgendwas hat sich verändert. Das ist der Einfluss vom Kindergarten oder dies oder jenes und so weiter. Und dann unsere ganzen Methoden, strenge Methode oder sagen oder irgendwas entziehen, Computerverbot, Fernsehverbot, was weiß ich, alles mögliche Verbot. Ne? So. Und dann vergeht ein Tag, 2, nichts verändert sich. Und man ist am Ende. Man ist am Ende mit seiner Erziehungsfähigkeit. Und dann kommt der kluge Gedanke im allerletzten Moment, boah, lass mal einfach beten, ey. Lass doch einfach mal beten. Und dann beten wir und beten für unsere Kinder her. Du siehst, die sind total durch den Wind und irgendwie kriegen wir es aus denen nicht raus und so weiter. Hilf uns her, wirke du, greif du ein und so weiter und so fort. Es vergeht ein Tag, 2 Tage und plötzlich merkst du, deine Kinder sitzen da wie die braven Lämmer. Die geben sich gegenseitig, sind bereit, sich selbst aufzuopfern, damit der andere glücklich ist. Und du fragst dich, was? Wo kommt das her? Unsere ganzen Methoden haben nicht funktioniert und hier beten wir jetzt und plötzlich passiert irgendetwas. Wisst ihr was? Und ich glaube persönlich, überlegt euch mal, wir haben auch als Eltern so viel Druck, ja, richtig und perfekt zu handeln, damit bloß bei unseren Kindern nichts falsch läuft. Da haben wir einmal falsch reagiert, einmal falsch geguckt, einmal ein Schimpfwort rausgekommen. Und wir klagen uns gegenseitig an und verurteilen uns. Oh, ich hoffe, das wird mein Kind bloß nicht für immer prägen. Mein Kind wird für immer denken, es ist dumm. Ja? Und wisst ihr was? Und das ist das, was unser Anwalt, unser Hohenpriester, unser Fürsprecher macht. Wir gehen auch und wir sind Hohenpriester auch in der Familie. Wir beten für unsere Kinder. Wir beten für unsere Frauen. Wir beten für unsere Männer. Wir beten für unsere Familien. Das ist unser Hauptjob, den wir zu tun haben. Das ist unser Hauptjob als Gemeinde auch. Dieses Gebet zu sprechen füreinander. Gott hat Menschen in unser Umfeld hineingestellt. Und wir wollen sie segnen. Heute haben wir gehört, es geht um Segen. Und wir sprechen diesen Segen frei. Ganz wichtige Aufgabe, die so stark vernachlässigt wird. Deshalb, ich bin an den Punkt gekommen, als ich dann realisiert habe, oh meine Güte, was bin ich für ein Vater? Ich werde es nicht schaffen, perfekt zu sein. Ich werde es nicht schaffen, ohne Fehler meine Kinder zu erziehen. Und dann hat sich mein Gebet angefangen zu verändern. Ich habe erkannt, ich brauche Gebet. Habe ich gebetet, Vater, auch wenn ich komplett einen Mist mache und ich dann mir selbst in den Spiegel nicht schauen kann, so bete ich, Vater, mache bitte das Beste daraus. Wirke da hinein in das Leben meiner Kinder, dass sie wenigstens sehen können, was ich falsch gemacht habe und sagen, so mache ich das nicht. Wirke du in ihnen. Deshalb, liebe Gemeinde, lieber Zuhörer, ja, liebe Eltern, das, was ich euch als von mir aus als weisesten Rat mitgeben kann. Betet, betet, leistet Fürbitte und bringt den Segen vom Himmel herab auf die Menschen. Manchmal merken es die Menschen gar nicht und sie fragen sich, ich bin so gesegnet, ich weiß gar nicht warum. Ja, weil du in das Leben dieses Menschen hineinbetest und den Menschen segnest. Wir sind zum Segen hineingestellt worden auf diese Erde und das Gebet ist es, was diesen Segen vom Himmel auf diese Erde herunterbringt. Ja, so möchte ich uns zu diesem Dienst einladen, der oft auch herausfordernd ist, sich Zeit zu nehmen, frei zu reißen von den Medien, von den Dingen, die uns gefangen halten, uns beschäftigen, von den Nöten, von den Sorgen und dann ins Gebet hineinzugehen. Das ist eine große Kraftanstrengung, aber es lohnt sich. Es lohnt sich. So oft sind wir an die Grenze gekommen. Und wisst ihr was? Und dadurch setzt ihr ein Vorbild für eure Kinder, ein unglaubliches Vorbild. Ich weiß so ganz genau, eines Tages haben meine Frau und ich uns hörbar, laut gestritten und gefetzt, wegen bestimmten Kleinigkeiten, wie immer, Und dann sind wir da, dies und jenes und so weiter und so fort. Und wisst ihr, wenn man so sich streitet, kommt so ein komischer Richtgeist hinein, wo man sozusagen sich anfängt zu zerfetzen, eigentlich. Jetzt nicht so schlimm, aber mit Worten schon, So. Und plötzlich, mitten im Streit, merken wir, oder ich merke das zumindest, wie eine Atmosphäre sich verändert. Ich denke so, wow, was ist denn los plötzlich? So, plötzlich habe ich vor das Herz, mich zu versöhnen. Alles tut mir plötzlich leid. Und sie, ja, mir auch tut alles leid, dies und jenes und so weiter und so fort. Ja? Und plötzlich kam mir der Gedanke, was ist, wenn da jemand gebetet hat? Und dann gehe ich nach oben. Meine Kinder haben es natürlich mitgekriegt. Was haben die gemacht? Die sind in ihre Zimmer gegangen, haben angefangen, für ihre Eltern zu beten. Und sie haben es geschafft, dass durch ihr Gebet Friede in unser Leben hineingekommen ist, weil dieser Geist des Richtens verschwinden musste, gehen musste durch das Gebet meiner Kinder. Das ist das Beste und Größte und Wichtigste, was wir unseren Kindern mitgeben können. Selbst zu beten und auch, dass sie dann für uns auch beten und wir uns gegenseitig unterstützen. Mein Vater erzählte mir mal, er kommt aus einer Familie mit 9 Kindern und er sagte, wenn wir dann Party gemacht haben, draußen unterwegs waren, sind wir in dem Zimmer meiner Mutter vorbeigeschlichen. Dann hörten wir sie immer wieder, wie sie dann stundenlang auf den Knien und dann für jedes Kind einzeln im Detail gebetet hat. Immer wieder gebetet hat, jeden Tag gebetet hat. Das hat er sich gemerkt, das hat ihn geprägt. Manchmal haben sie gestanden und gelauscht, was sie gebetet haben. Aber sie hat gebetet. Und nachdem sie gestorben ist, haben alle gesagt, als sie gestorben ist, haben wir gemerkt, irgendeine Kraft ist weggegangen. Irgendwas fehlt. Sie war so ein Vorbild für sie, was das Gebet angeht. Deshalb möchte ich uns heute einladen, weil ich an euch Eltern gedacht habe, ich habe gebetet, mich gefragt, was das Wichtigste und ich möchte euch einfach das ans Herz legen. Betet für eure Kinder, betet für eure Familie und uns allen anderen auch. Lasst uns auch mit Gebet füreinander da sein, uns unterstützen. Zuerst beten und dann handeln. Wir handeln zuerst und dann beten wir. Lasst uns lernen, Hohenpriester zu sein, wie sie Gott haben möchte. Amen. Ich möchte gerne mit uns noch beten. Vater im Himmel, wir möchten von dir lernen. Du hast uns selbst ein Bild gezeigt durch Jesus, wie er Fürbitte geleistet hat für uns Menschen, wie er heute immer noch Fürbitte leistet, uns immer wieder freispricht von den Anklagen, die der Feind gegen uns hervorbringt. Du sprichst uns jedes Mal aufs Neue frei. Durch dein Blut, durch dein Opfer hast du es gemacht. Herr, auch wir möchten lernen, ein Zeitopfer, ein Gebetsopfer zu bringen, täglich in unserem Leben, dass wir vor dich kommen und für unsere Familien, für unsere Kinder, Freunde, Verwandte, Bekannte, Feinde, Arbeitskollegen, Herr, für sie auch beten und bitten, dass du sie segnest. Lehre uns das, Herr, gebe uns deinen Gebetsgeist und mache uns zu wahren Hohenpriestern in dieser Zeit. Das ist so notwendig, Herr. Im Namen Jesu. Amen.